Deutschlandfunk. Hintergrund.
Viele Autos, wenig Platz. Der Streit ums Parken in der Stadt. Von Lisa Rauschenberger.
Also die Parksituation war so, es war eigentlich immer genug Parkraum zur Verfügung, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit eigentlich gut einen Parkplatz in 5 Metern fußläufig zur eigenen Haustür gefunden hat.
Lisa wohnt in einem ruhigen Viertel am Stadtrand von Frankfurt am Main. Hier ist sie aufgewachsen und lebt nun mit ihrem Mann und den 3-jährigen Zwillingen in dem Haus ihrer Kindheit. Seit jeher kannte die 39-Jährige ihre Straße nur so. Autos parken auf beiden Straßenseiten, jeweils mit 2 Rädern auf dem Gehweg. Bis zu einem Tag im Januar im vergangenen Jahr.
Einfach von einem Tag auf den anderen hatte jeder, der genau so geparkt hat, wie man immer geparkt hat, ein Knöllchen.
Einen Strafzettel in Höhe von 55 Euro. Ein Bürger hatte sich anonym bei den Behörden beschwert. Denn der Gehweg war durch die parkenden Autos nur etwa 1,5 Meter breit. Und Parken auf dem Gehweg ist in Deutschland verboten. Es sei denn, ein blaues Schild erlaubt das explizit.
Und das hat, glaube ich, zu einem großen Unmut, also ich kann nur von mir sprechen, aber auch bei allen anderen geführt, weil das einfach so von jetzt auf gleich, man hätte es vorher ankündigen können, dann hätte man sich darauf einstellen können.
Lisa und ihre Nachbarn parkten um. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Vom Gehweg auf die Straße. Das führte zu Chaos. Auf der schmalen Fahrbahn kam die Müllabfuhr nicht mehr durch. Autospiegel wurden abgefahren. Nach ein paar Wochen Unklarheit entschied die Stadt Frankfurt, von nun an darf nur noch auf einer Straßenseite geparkt werden.
Das war einfach klar, dass der Parkraum nicht ausreicht.
Ihre Nachbarn schrieben Briefe an Behörden, machten ihrem Ärger bei einer Sitzung des Ortsbeirats Luft. Doch es blieb dabei. Heute können noch etwa 35 Autos in der Straße parken. Lisa und ihr Mann haben 2 Autos. Sie nutzen sie ab und zu, aber nicht täglich. Im Alltag erledigt Lisa viele Wege mit dem Lastenrad. Ein Auto können sie immer vor der eigenen Einfahrt parken. Mit dem zweiten müssen sie jetzt oft länger einen Parkplatz suchen. Was die Frankfurterin auch bei anderen beobachtet hat.
Dann die Nachbarn, von denen man weiß, die wohnen am anderen Ende der Straße, die sieht man dann manchmal irgendwo rumlaufen und dann irgendwelche Einkäufe schleppen.
Parkplätze verschwinden. An ihrer Stelle entstehen Grünanlagen, Radwege, mehr Platz für Fußgänger oder Sitzplätze für Restaurants. Das passiert in vielen Städten in Deutschland. Oft stößt das auf Widerstand von Autobesitzern. Es stellt sich die Frage, wie viel Platz sollen Autos in der Stadt noch haben?
Was wir nicht erfüllen können und was, glaube ich, auch eine schwierige Haltung ist, zu sagen, die öffentliche Hand, die Stadt Frankfurt am Main, muss im öffentlichen Raum für jeden und immer und überall ausreichend Kfz-Stellplätze vorhalten.
Sagt Ingmar Bolle, stellvertretender Leiter des Straßenverkehrsamtes in Frankfurt. Wie in Lisas Straße hat die Verkehrsbehörde auch in anderen Teilen der Stadt schon das Gehwegparkverbot durchgesetzt. Denn immer mehr Bürger beschwerten sich über zugeparkte Gehwege, so Bolle.
Der eine Grund ist, dass Menschen, glaube ich, heutzutage weniger bereit sind, Einschränkungen in ihrer Mobilität, gerade wenn sie zu Fuß in ihren gewohnten Lebensbereichen unterwegs sind, einfach hinzunehmen.
Zum Beispiel ältere Menschen, die mit Rollstuhl oder Rollator auf schmalen Gehwegen nicht mehr gut durchkommen. Mittlerweile seien auch sehr viele Frankfurter mit dem Fahrrad unterwegs. Kinder bis zum Alter von 8 Jahren müssen mit dem Rad sogar den Gehweg benutzen.
So, und das kann ich dann auch wiederum keinem Familienvater vermitteln, dass er dann versuchen muss, mit einem Kind, was gerade erst das Radfahren erlernt, irgendwie sich zwischen einem Auto, was vielleicht verkratzt werden könnte, und irgendeiner Hecke durchzumogeln.
Die Behörden müssen den Beschwerden zwar nachgehen, können aber in jedem Einzelfall auch entscheiden, das sogenannte aufgesetzte Parken weiterhin zu dulden, wenn der Gehweg breit genug ist. Grundsätzlich aber schaut die Stadt Frankfurt beim Gehwegparken genauer hin, sagt Ingmar Bolle.
Also das Thema hat einen anderen Stellenwert und einfach Achselzucken und weiterfahren, das machen wir in der Regel tatsächlich nicht mehr.
Im Juni hat das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil zum aufgesetzten Parken gefällt und Klägern aus Bremen teilweise Recht gegeben. Unter bestimmten Bedingungen dürfen Anwohner von den Behörden verlangen, gegen parkende Autos vorzugehen, wenn sie die Gehwege in der Nähe ihres Wohnhauses nur noch mit erheblichen Beeinträchtigungen benutzen können. Die Richter stellten aber auch klar, dass Kommunen nicht sofort handeln müssen. Sie dürfen erst ein stadtweites Parkkonzept entwickeln, das besonders stark belastete Viertel zuerst bedenkt. Dennoch, das Urteil dürfte Kommunen mehr in die Pflicht nehmen, das Gehwegparkverbot in einigen Straßen auch durchzusetzen, meint Ingmar Bolle vom Straßenverkehrsamt in Frankfurt.
Aber es wird sicherlich nicht so sein, dass wir als Straßenverkehrsbehörde dann durch die Gegend laufen und gezielt diese Straßen suchen, um da quasi eine Art Brandsatz reinzuwerfen, weil wir so viel Freude daran haben, Bürgerinnen und Bürger zu ärgern.
Doch manche befürchten, dass in den Städten Autos systematisch zurückgedrängt werden. Die FDP hat im August dieses Jahres mit einem Programm unter dem Titel Fahrplan Zukunft – Eine Politik für das Auto für Aufsehen gesorgt. Darin fordern die Liberalen kostenlose Parkplätze in den Innenstädten oder alternativ eine deutschlandweite günstige Parkflatrate nach dem Vorbild des 49-Euro-Tickets. Dafür sollten nach Vorstellung der Autoren weniger Fußgängerzonen und Fahrradstraßen eingerichtet werden.
Ich würde sagen, wir haben keine Parkplatznot, sondern eine Flächennot, weil es einfach auf den öffentlichen Raum, der relativ begrenzt ist, einen hohen Anspruch gibt von verschiedensten Nutzungen, die miteinander konkurrieren.
Sagt dagegen Julia Matulat, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Verkehrsplanung und Logistik der Technischen Universität Hamburg. Sie schreibt ihre Doktorarbeit über den Flächenverbrauch durch Parken im öffentlichen Raum. Flächen brauchen Kommunen nämlich auch für die Anpassung an den Klimawandel. Für Bäume, die Straßenzüge kühlen, und für Grünflächen, in denen Starkregen versickern kann. Gleichzeitig belegen Autos immer mehr Platz. Rund 49,1 Millionen Pkw waren zu Beginn dieses Jahres in Deutschland zugelassen. So viele wie nie zuvor. Und die Autos werden immer größer. Laut einer Studie der TU Berlin sind Pkw heute bis zu 6,80 Meter lang und bis zu 2,10 Meter breit. Also etwa 60% länger und etwa 35% breiter als die größten Pkw im Jahr 1950. Das erklärt der Verband der Automobilindustrie mit der Nachfrage der Verbraucher. Und mit höheren Sicherheitsanforderungen, etwa größeren Knautschzonen im Auto. Aber auch der Gewinn der Autohersteller dürfte eine Rolle spielen. Selbst der ADAC, Deutschlands größter Verkehrsverein, hält zu viele Autos in der Stadt für ein Problem. Auch für Autofahrer, die länger nach einem Parkplatz suchen müssen.
So gesehen ist es eigentlich besser, wenn man eben auch den Parkraum besser aufteilt, damit alle leichter einen Parkplatz finden, die unbedingt einen brauchen und eben nicht Dauerparker in den Innenstädten stehen.
Sagt Stefan Gerwens. Er leitet das Ressort Verkehr im ADAC. Die Wissenschaftlerin Julia Matulat hält Parken grundsätzlich für ineffizient.
12,5 Quadratmeter hat ein Parkplatz. Das ist mehr als ein Kinderzimmer. Das wird nur reserviert dafür, dass eine Person oder maximal zwei Personen im Schnitt mit diesem Fahrzeug irgendwo hinfahren können. Und jedes Auto steht im Schnitt 23 Stunden am Tag.
Und das im öffentlichen Raum meist kostenlos. Vor allem in Vierteln, in denen der Parkraum besonders knapp ist, müssen Autofahrer fürs Parken bezahlen. Auswärtige brauchen einen Parkschein, Anwohner einen Bewohnerparkausweis. Jahrzehntelang war auch der sehr günstig. Kommunen durften zuletzt bundesweit maximal 30,70 Euro pro Jahr für das Ausstellen des Ausweises verlangen. Seit dem Jahr 2020 dürfen die Bundesländer entscheiden, wie hoch die Gebühren sein sollen. Aber sie überlassen das vielerorts den Kommunen. Einige haben die Gebühren bereits kräftig erhöht. In Köln kostet der Ausweis jetzt 100 Euro im Jahr, in Freiburg 200 Euro und in Bonn sogar 360 Euro.
360 Euro ist schon ein sehr hoher Betrag.
So Stefan Gerwens vom ADAC. Er gesteht jedoch ein, dass 30 Euro im Jahr angesichts des Werts der Fläche zu niedrig gewesen seien.
Mit 180 Euro oder ähnlichem, da kann man das je nach Ortslage noch rechtfertigen. Aber darüber hinaus wird es dann angesichts der hohen Kostenbelastung für viele Autofahrer derzeit doch schwierig.
Das sieht Andreas Knie ganz anders. Der Professor für Soziologie ist Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Wenn man den Wert der Fläche zugrunde lege, so Knie, müssten Bewohnerparkausweise sogar noch teurer sein.
Die Wissenschaft ist sich einig, dass so ein Parkplatz, je nach Lage natürlich, je nach Stadt, je nach Knappheit, so etwa von 2.500 bis 3.500 Euro pro Jahr kostet.
Wie viele Parkplätze es im öffentlichen Raum gibt, wissen viele Kommunen gar nicht. Nur wenige haben das bereits erhoben. In Hamburg wurden zuletzt knapp 216.000 öffentliche Parkplätze gezählt. Bei mehr als 800.000 zugelassenen Pkw erscheint das nicht viel. Viele Menschen dürften ihr Auto also auf privaten Flächen abstellen. Von den 216.000 öffentlichen Parkplätzen sind vergangenes Jahr 779 weggefallen. Das entspricht 0,4%. An vielen Stellen sollen stattdessen Radwege entstehen. Für Mobilitätsforscher Andreas Knie ergibt das Sinn. Denn die Menschen in der Stadt führen immer weniger Auto.
Die Fahrleistungen, also die damit gefahrenen Entfernungen, sind etwa seit 2016 etwa so jährlich 1-2% weniger geworden.
Dennoch besitzen viele Großstädter nach wie vor ein Auto. Tatsächlich zurückgelegt werden damit etwa ein Drittel der Wege.
Wir sprechen jetzt von der Mobilitätsreserve. Das gönnt man sich noch, wie man vor 20, 30 Jahren gesagt hat, auch das Rad, das nehme ich mal, wenn es schön Wetter ist. Täglich bin ich mit dem Auto unterwegs. Das hat sich jetzt völlig verdreht. Jetzt ist Rad, Fuß, U-Bahn, S-Bahn das Maß der Dinge. Und das Auto ist jetzt nur noch die Reserve, wenn ich jetzt doch nochmal spontan an die Ostsee, an die Nordsee will oder in die Berge oder eben doch die kranke Mutter oder das kranke Kind transportieren möchte.
Diesem gewandelten Mobilitätsverhalten trägt die Stadt Düsseldorf Rechnung. Sie will mehr Platz für den fließenden Verkehr. Den ruhenden Verkehr, also das Parken, will sie stärker steuern. Mit einer Strategie zum Parkraummanagement. Die hat der Stadtrat mit seiner schwarz-grünen Mehrheit vergangenes Jahr nach langen Debatten beschlossen. Mobilitätsdezernent Jochen Krahl.
Fließender Verkehr, das ist der klassische Autoverkehr, der ÖPNV, Bus und Bahn, Straßenbahn, aber auch Radfahrer und Fußgänger. Und da wir für diese ganzen Gruppen mehr Platz brauchen, arbeiten wir jetzt daran, dass wir im privaten Raum zusätzliche Flächen kriegen, damit wir im öffentlichen Raum für den fließenden Verkehr neue Möglichkeiten schaffen können.
Das Parken zunehmend in den privaten Raum zu verlagern. Das versucht die Stadt Düsseldorf, indem sie in immer mehr Vierteln das Bewohnerparken einführt. Alle außer den Anwohnern dürfen in diesen Vierteln nur für ein paar Stunden parken und müssen dafür bezahlen. Seit dem vergangenen Jahr etwas mehr.
Damit die Menschen, die in die Stadt kommen und einen Parkplatz suchen, in die Parkhäuser fahren, weil sie dort preiswertere und billigere Angebote finden und nicht weiter im öffentlichen Raum suchen.
Für Anwohner gibt es in Düsseldorf Quartiersgaragen und das schon seit mehr als 15 Jahren. Betrieben werden die Quartiersgaragen meist von Unternehmen. Doch für Anwohner werden die Stellplätze von der Stadt gefördert. Im Stadtteil Pempelfort hält Carsten mit seinem schwarzen Sportwagen vor einem unscheinbaren Rolltor im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses.
Das ist eine Anwohnergarage hier im schönen Pempelfort. Also ich musste mich darauf bewerben, weil das sehr beliebt ist.
Carsten zahlt für seinen Stellplatz 67 Euro im Monat. Wenn er sein Auto in Pempelfort auf der Straße parken würde, müsste er für den Bewohnerparkausweis 25 bis 30 Euro zahlen. Im Jahr. Der Stellplatz ist also rund 30 Mal teurer. Dennoch sagt Carsten:
Ich habe jahrelang hier gewohnt und habe keinen Stellplatz gehabt. Und abends, da ist es dann so, dass man wirklich teilweise eine halbe Stunde, Stunde auch mal einen Parkplatz sucht. Und das ist sehr gut investiertes Geld. Das ist wirklich für mich.
Mehr als 5000 Stellplätze in 70 Quartiersgaragen gibt es in ganz Düsseldorf. Bei mehr als 300.000 zugelassenen Pkw in der Stadt erscheint das nicht viel. Aber die Stadt plant weitere Quartiersgaragen in mehreren Stadtteilen und arbeitet daran, auch andere private Flächen fürs Parken bereitzustellen. Zum Beispiel mit dem Pilotprojekt Feierabendparken. Seit Juli können Anwohner in Düsseldorf ihr Auto über Nacht auf Supermarktparkplätzen abstellen. Dabei kooperiert die Stadt Düsseldorf mit den Supermarktketten Aldi Süd und Lidl. Pro Nacht zahlen Autobesitzer eine Miete von 4 Euro oder 30 Euro für den ganzen Monat. Der Nachteil, das Auto kann frühestens ab 18 Uhr dort geparkt werden und muss morgens wieder weg sein. 190 Stellplätze gibt es bereits an 8 Standorten. 200 weitere Stellplätze wären möglich, wenn Autobesitzer das Angebot gut annehmen.
Grundsätzlich ist es schon immer die Aufgabe gewesen, der privaten Bauherren Stellplätze auf ihren Flächen zu schaffen. Das gilt seit 60, 70 Jahren, im Prinzip seit dem Beginn der Automobilisierung.
Das dauerhafte Parken im öffentlichen Raum war lange in Deutschland nicht erlaubt. Autobesitzer mussten ihre Fahrzeuge über Nacht in der Garage oder auf dem eigenen Stellplatz abstellen, hielten sich aber oft nicht daran. Im Jahr 1957 schließlich ließ ein Kaufmann aus Bremen seinen Lieferwagen nachts am Straßenrand stehen. Er wurde von der Stadt Bremen abgemahnt und zog vor Gericht. Nach jahrelangem Rechtsstreit über mehrere Instanzen entschied das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 1966, dass das dauerhafte Parken am Straßenrand als verkehrsüblich und gemeinverträglich anzusehen sei. In der Urteilsbegründung heißt es:
In einer stürmischen Entwicklung seit Anfang der 50er Jahre ist das Automobil in der Bundesrepublik zu einem Gebrauchsgegenstand aller Bevölkerungskreise geworden. Diese Entwicklung hat der Staat nicht nur geduldet, sondern gefördert.
Und weiter?
Mit der Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs hat insbesondere der Bau von Garagen und Einstellplätzen nicht Schritt halten können. Die unausweichliche Folge ist, dass ein großer Teil der motorisierten Verkehrsteilnehmer praktisch gezwungen ist, öffentliche Straßen zum Dauerparken als Laternengarage zu benutzen.
Das war die Erbsünde in der Verkehrspolitik, weil wir haben alle den Raum hergeschenkt. Und dann war plötzlich das Fanal gegeben, Achtung, der öffentliche Raum ist euer Parkraum. Und dann haben alle kräftig mitgemacht.
So sieht es Mobilitätsforscher Andreas Knie. Heute darf im öffentlichen Raum überall da geparkt werden, wo es nicht explizit verboten ist. Doch angesichts der Klimakrise fordert Knie eine Neubewertung des Laternenparker-Urteils. In der Urteilsbegründung im Jahr 1966 hatte das Bundesverwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass sich das Verständnis davon, was gemeinverträglich ist, ändern könne. Heute, so Knie, müsse das wichtigste Ziel der Politik sein, die Klimakrise zu bekämpfen.
Und dazu gehört eben auch eine CO2-Begrenzung, dazu gehört eine andere Art von Klimaresilienz der Infrastruktur. Und das hieße dann konkret weniger Autos in den Städten, die stehen. Und auch weniger Autos, die fahren, insgesamt weniger Autos, das müsste das neue Staatsziel dann sein.
Wie viele Autos passen zukünftig noch in die Städte, wenn der öffentliche Raum zunehmend für andere Zwecke gebraucht wird? Das Umweltbundesamt schreibt in der Broschüre »Die Stadt von morgen«:
Als Ziel gilt ein Motorisierungsgrad von maximal 150 zugelassenen Pkw pro 1000 Einwohner – inklusive Carsharing und Taxifahrzeugen.
Davon sind viele Städte weit entfernt. In Hamburg ist die Pkw-Dichte fast dreimal so hoch, mit 430 Pkw pro 1000 Einwohner. Dabei gäbe es ein einfaches Rezept gegen zu viele Autos, sagt Andreas Knie.
Da, wo die Gemeinden, Kommunen angefangen haben, jetzt systematisch dann auch Parkflächen rauszunehmen, da ist auch die Zahl der Autos reduziert worden. Das kann man so sagen, da gibt es nicht nur eine Korrelation, da gibt es auch tatsächlich eine Kausalität.
Wie ist Mobilität in der Stadt für alle möglich? Für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Mobilitätsforscherin Julia Matulat sieht ungenutztes Potenzial in dem Bereich am Rand der Fahrbahn, direkt an der Bordsteinkante.
Aber dieser Bereich ist relativ undefiniert und wird heute ebenso sich angeeignet, hauptsächlich zum Parken.
In Julia Matulats Vision könnte dieser Streifen zwischen Fahrbahn und Bordsteinkante zum Beispiel so aussehen. 2, 3 reguläre Parkplätze, für die Autobesitzer bezahlen müssen. Daneben einige Fahrradbügel, dann eine Haltestelle, eine Carsharing-Station für kleinere Stadtautos und ein Bereich, der für den Lieferverkehr reserviert ist. So könnten auf der gleichen Fläche mehr Fahrten stattfinden. Der vorhandene Raum würde effizienter genutzt.
Ich habe eben die Möglichkeit, vor allem die kurzen Wege, die ich mit dem Fahrrad oder mit einem Kleinfahrzeug durchführen kann, direkt vor der Haustür habe. Dadurch werden solche Wege deutlich kürzer und komfortabler.
Erste vorsichtige Schritte in diese Richtung gehen viele Kommunen bereits. Mit Konflikten um Parkraum müssen sie auch weiterhin rechnen. Denn der begrenzte öffentliche Raum bleibt ein umkämpftes Terrain.
Das war der Hintergrund. Viele Autos, wenig Platz. Der Streit ums Parken in der Stadt. Von Lisa Rauschenberger. Redaktion Caroline Born.